Wie nimmt man ein Schlagzeug auf? Welches Drumset eignet sich am besten? Wie sollte der Raum klingen? Welche Mikrofone verwendet man und wie positioniert man diese? Was sollte man sonst noch alles zum Thema Drum Recording wissen? Dafür haben wir einen Experten eingeladen, nämlich Dirk Sengotta. Er ist nicht nur ein großartiger Schlagzeuger, sondern auch Musikproduzent und hat bereits für Leute wie Nino De Angelo, Pointer Sisters, Gloria Gaynor, Johnny Logan, Stefan Raab, Sascha, Scorpions, Schiller und Roger Chatman gearbeitet. Meine Herren, da ist aber was los bei dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Dirk.
Gerne.
Ja, für die, die es noch nicht mitgekriegt haben, mein Name ist Thomas Foster und wir unterhalten uns heute mal über das Thema Schlagzeugaufnahme. Lieber Dirk, wie hat denn das Thema Schlagzeug bei dir angefangen? Hast du als Kind Schlagzeug gelernt oder wann kam das?
Ja, da hole ich mal ein bisschen aus. Also, ich bin eigentlich in einer relativ musikalischen Familie aufgewachsen. Meine Mutter hat Akkordeon gespielt, mein Vater, der war auch Musiker und hatte auch ein bisschen Geld mitverdient. Aber bei uns in der Familie war ein Onkel, mein Onkel Martin, und der war Schlagzeuger. Und ich war so 3 Jahre alt und das war Ende der 60er und ich habe ihn halt Schlagzeug spielen gesehen in der Garage von meinem Opa und von dem Moment an wusste ich, das ist mein Instrument. Meine Mutter hat es mir bestätigt und ja, und so nahm das halt seinen Weg, dass man halt als Kind dann so lange mit 5, 6 so mit irgendwelchen Sachen im Kinderzimmer dann angefangen hat, auf irgendwas rumzutrommeln und ich habe 2 ältere Brüder. Die sind so 7 und 6 Jahre älter und mein Onkel, der ist jetzt auch nicht so der Älteste gewesen zu einem Zeitpunkt. Und ich bin halt mit Musik zugeballert worden. Also wirklich, da liefen den ganzen Tag Musikplatten, wie man dazu kennt, Singles. Und mein Onkel hatte da so einen Beatkeller und da lief Musik. Und das hat mich von klein auf schon begeistert, besonders das Instrument Schlagzeug. Und und das ging dann halt immer weiter und dann hatte ich irgendwann mal eine kleine Band, so mit 10 und da merkte ich so, das ist auf jeden Fall voll mein Dingen und hatte dann auch ab 14 dann meinen ersten Musikunterricht, 5 Jahre lang in der Bergischen Musikschule und dann halt so der Werdegang, dann habe ich da eine Band gespielt und ich muss dazu sagen, meinen ersten Kontakt in einem großen Tonstudio, das war mit 14 Jahren, das war mit der Band von meinem Bruder, die hieß Fritz H. Revival Band und wir hatten das Glück, dort mal 4 Nummern in einem richtigen Studio, wie man das, früher war das ja, wenn man eine 24-Spur hatte, war man ja schon ganz top. Und und dann war ich in diesem Studio, wir hatten da übernachtet und da von dem Moment an merkte ich auch, das ist voll mein Ding. Hatte sogar schon die Live-Musik so ein bisschen zur Seite gedrängt, weil ich wollte immer Studiotrommler werden. Und das war für mich so, das war, als würde ich irgendwie im Himmel sein und sagen, genau das ist mein Ziel. Und habe auch von da an auch angefangen, selber zu Hause mit, man kennt ja so eine Bandmaschine, Schlagzeug aufzunehmen. Dann habe ich dann so eine kleine Fostex 4-Spur gehabt, diesen Kassettenrekorder, den man so kennt.
Den hatten wir auch.
Ja, und das, da fing ich schon an, irgendwie was zu rekorden, zu produzieren. Und dann ging dann immer weiter. Und ja, und irgendwann mal habe ich dann Musik studiert. Und während des Studiums lernte ich dann Nino De Angelo mehr oder weniger kennen. Oder ich hatte die Frage gekriegt, ob ich Bock hätte, bei ihm zu trommeln. Da war ich so 22 und hatte das Studium deswegen abgebrochen, weil ich konnte eine Tour mit ihm machen. Habe ich gesagt, komm, dann machst du direkt den Quantensprung und bist dann direkt in der Szene. Und das war sehr wichtig, weil von da aus gingen dann die Türen auf. Dann hatte ich mit denen gespielt, Anna Heiges, wie du schon gerade erwähnt hast. Und ja, so hat sich das entwickelt, so mit Schlagzeugspielen. Muss aber dazu sagen, dass ich von vornherein schon mit 12, 13 Jahren gemerkt habe, ich habe das Talent, aber darauf lasse ich es nicht beruhen und habe wirklich, seit ich aus der Schule bin und das beruflich gemacht habe, fast jeden Tag Stunden geübt. Jeden Tag. Mhm. Also ich bin auch teilweise, wenn ich nicht in die Schule musste, morgens um 8 Uhr aufgestanden und bin in den Proberaum gefahren, habe dann bis abends dort geübt. Also man muss dann schon was dran tun, um dann halt ein bestimmtes Level zu erreichen.
Ja, das glaube ich auch. Das erzählen viele Musiker,
Und wie kam dann die Produktion? Du hast also schon erzählt, dass du mit 4 Spuren angefangen hast und so weiter. Oder machen wir einen Sprung nach vorne, weil du trommelst ja jetzt viel für andere Leute auf der Bühne und im Studio, aber mittlerweile hast du dein eigenes Studio, wo du dein eigenes Set, Drumset fix stehen und fix abmikrofoniert hast. Habe ich das so richtig abgespeichert, oder?
Ja, fix würde ich jetzt nicht sagen, sondern ich habe ja durch mein Endorsement mit Yamaha habe ich ja sehr viele Schlagzeuge und ich teste dann so, welche Set zum Beispiel zu welcher Produktion passt, weil nicht jedes Set klingt immer gleich. Mhm. Aber ich habe mein eigenes Studio, hatte schon mehrere Studios, auch in Köln, beim Dieter Dirks, im Dirks-Studio hatte ich ein Studio, dann hatte ich da mal ein kleines Studio und jetzt habe ich halt eigene Räumlichkeiten, wo ich das Schlagzeug aufnehme.
Mhm. Und was steht da noch so? Erzähl mal kurz ein bisschen, wenn man bei dir so reinkommt, wie das so ausschaut.
Oh, sehr unkonventionell, sag ich jetzt mal. Also ich habe einen Raum, also kein Regie, also ich habe keine Regie und einen Aufnahmeraum, wie man das so kennt.
Macht ja auch nicht wirklich Sinn, wenn man alleine arbeitet.
Nee, das ist auch sehr übersichtlich. Also wenn man sich das jetzt so räumlich vorstellt, ich habe, wenn man reinkommt, links das Schlagzeug, rechts ist das Pult. Und geradeaus ist so gesagt der Computer mit den beiden Monitoren. Das heißt also, wenn ich am Schlagzeug sitze, habe ich immer den Blick zum Computer und kann dort die Pegel einstellen und kann sehen, wenn da irgendwas schief läuft. Ist natürlich immer die Rennerei. Ich mache immer die Lautstärke testen, gucke dann drüben, ob das zu laut ist, gehe dann wieder zum Pult und stelle das ein. Also es ist ein Ein-Mann-Betrieb. Deswegen, aber ist sehr schnuckelig. Ich habe da ein Regal mit Snare-Drums und mit Becken und was ich so brauche. Und wenn ich noch was anderes brauche, ich habe noch ein Lager, wo ich dann alles gelagert habe. Und ich sage, okay, ich habe da noch irgendwo ein Becken versteckt, was passen könnte zu dem Titel.
Cool. Jetzt wollen wir mal richtig uns reinstürzen in die Thematik. Für mich war mal das erste Fragezeichen, welche Drums hat man, also welche Marken? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist es so, dass man sagt, naja, für das Genre Rock ist Tama besser und für Pop ist Yamaha besser? Oder kann man das so überhaupt nicht sagen? Wie wählt man als Schlagzeuger aus, welche Marke sinnvoll ist? Wie hast du dich entschieden, mit welcher Marke du arbeitest?
Ja, ich bin jetzt seit 30 Jahren natürlich mit Yamaha verbunden. Also so lange habe ich mein Endorsement da und ich bin sehr zufrieden. Muss aber jetzt dazu sagen, also wie du schon sagtest, also Tama kennt man mehr so aus der Rockecke. Mhm. Und ich sage jetzt nichts Falsches, aber vom Gefühl her ist es zum Beispiel sehr hart vom Sound, aber auch qualitativ sehr hochwertig. Tama... Pearl ist zum Beispiel relativ in der Mitte und Sonor würde ich jetzt eher so in Richtung Jazz, feinere Musik bezeichnen, aber das ist auch eine Geschmackssache. Bei Yamaha bin ich super aufgehoben, dann gibt es natürlich noch DW, dann gibt es noch Gretsch und noch ein paar andere Firmen, aber da sollte jeder Schlagzeuger selber gucken, was gibt mir das Schlagzeug vom Sound her und einfach mal testen, welches man am liebsten hat. Man muss natürlich ein bisschen auf die Hardware gucken und wie sind die Kessel gebaut. Ist natürlich auch abhängig von Kesseln, weil der Sound macht eigentlich der Kessel. Was für ein Holz, das ist Birke, Ahorn, es gibt Eiche, es gibt Buche und jede Holzart hat auf jeden Fall einen anderen Sound.
Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel wie du bei Yamaha bin, dann kann ich unterscheiden bei einer Snare zum Beispiel wahrscheinlich die Größe, gibt es unterschiedliche Größen und unterschiedliche Materialien, ist das so? Oder hat sich Yamaha auf eine Materialart oder eine Größe spezialisiert?
Nee, überhaupt nicht. Also da kriegt man von bis. Okay. Also zum Beispiel, ich spiele gerne mit Birke, also Birch Custom, so nennen die sich bei Yamaha. Da habe ich jetzt schon, ich glaube, zwei habe ich jetzt. Und die sind sehr weich zum Beispiel. Die haben einen sehr voluminösen Sound. Dann habe ich noch ein Beach Custom. Das ist, Beach ist Buche. Das ist zum Beispiel für Studio, für Rocksachen sehr schön, weil es etwas perkussiver ist. Mhm. Und so suche ich mir das dann halt aus. Ich meine, von den Tiefen her gibt es lange Kessel, kurze Kessel. Die Größen spielen natürlich auch eine Rolle. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich soll jetzt eine rockige, poppige Nummer eintrommeln, fange ich nicht oben an. Dann fange ich bei den Toms erst bei 12 an. Da habe ich meistens so eine Größenordnung von 12, 14, 16. Mhm. Weil einfach der tiefere Sound besser zu Rock passt, so ein bisschen tiefer gelegen. Wenn man natürlich so ein bisschen funkiger ist, sollte man vielleicht noch eine 10er dazu nehmen. 10, 12, 14, 16, weil das wieder... Also merkst schon, ich
nachdem dem Podcast auch viele hören, die jetzt mit Schlagzeugaufnahme bisher nicht so viel Mut hatten, diese 12, 14, das bezeichnet die Stimmung oder die Größe der Toms.
Die Größe der Toms.
Ja, ja.
Also es gibt ja Standardgrößen 8, 10, 12, heutzutage Standard 14 und 16.
Ja, und meistens hat man, manche haben auch nur zwei, aber drei sieht man am häufigsten, drei Toms, zwei Hänge, eine Boden, aber es können natürlich auch vier oder mehr sein, richtig?
Ja, und aber ich sag, das Wichtigste beim Schlagzeug eigentlich, was der Charakteristischste beim Schlagzeug, wenn man recordet, ist, das ist die Snare Drum.
Ja.
Die Toms spielen schon eine wichtige Rolle, aber die Snare Drum macht den Charakter und die, ist auch sehr sensibel, einen Song aufzunehmen, wo man, sollte man schon vorher wissen, welche Snare Drum Sound man nimmt, hoch, tief, Metall, weicher, ganz tief. Die Toms ist schon wichtig, aber die spielen jetzt nicht so eine extreme Rolle. Die müssen halt gut klingen.
Ja, ich verstehe. So, jetzt haben wir ein Schlagzeug. Das kann man leider schlecht auf der Straße aufbauen. Also brauchen wir eine Räumlichkeit. Was sind denn da so deine Erfahrungen und deine Kriterien? Wie groß oder klein sollte der Raum sein? Was für Wandbeschaffenheiten sind hier gut oder schlecht oder interessant?
Ist natürlich auch die Frage, welche Räumlichkeiten hat man in einem Studio? Na, wie viel Platz? Also ich habe in Studios gespielt, da habe ich zum Beispiel in einem riesengroßen Raum gespielt mit einem unfassbaren Drum-Sound. Und da kann man natürlich nicht diese trockenen machen. Es ist natürlich immer eine Frage, was will man für einen Sound haben? Ich finde es zum Beispiel schwieriger, einen 50-trockenen Sound zu kriegen, als einen Sound, wo mehr Geschepper bei ist.
Ja.
Ne, und die meisten, ich habe jetzt zum Beispiel einen kleinen Raum, wo ich halt gar nicht die Möglichkeit habe, jetzt da mit großartigen Räumen zu spielen. Aber es gibt ja mittlerweile echt sehr, sehr gute Plugins, um das zu simulieren.
So, das heißt, die Raumgröße ist relevant. Da klingt ein kleiner Raum wahrscheinlich eher trockener und ein größerer Raum eher hallig.
Die klingen alle anders. Also zum Beispiel, ich habe sehr lange im Dirk-Studios gearbeitet und der Raum, wo ich zum Beispiel auch mit Scorpions aufgenommen habe, der hat einen ganz speziellen Sound gehabt. Dafür war der auch sehr bekannt. Deswegen sind auch viele Produzenten immer ins Dirk-Studios gefahren, um in der 3 unten aufzunehmen. Das kann man nicht beschreiben. Das ist, der hat den so gebaut, da sind... so höheren Schallisolatoren gewesen, die haben sie aber mittlerweile weggemacht. Dann konnte man den Raum nochmal mit zusätzlichen Schalldämpfer mehr, weniger machen. Aber der Raum an sich, der hatte ein unfassbares Volumen für ein Schlagzeug. Mhm. Und das kriegt man, glaube ich, selten hin. Jeder Raum hat halt genau so einen eigenen Klang, Charakter wie ein Schlagzeug zum Beispiel.
Ja. Na gut, jetzt haben wir einen Raum, in dem unser Schlagzeug steht. Ich glaube, das Nächste, was wir tun müssen, ist das Schlagzeug stimmen. Und das ist für viele gar nicht so leicht zu verstehen, weil wenn ich eine Gitarre stimme, dann weiß ich genau, sehe ich am Messgerät die erste Seite auf das E, die zweite auf das A. Aber nach welchen Kriterien stimme ich denn ein Schlagzeug?
Das ist auch so ein spezieller Punkt. Also es gibt zwei Varianten. Die eine Variante ist, man macht das so ein bisschen... nach Lehrbuch. Ich war zum Beispiel auf einem Workshop von einem Backliner aus Amerika, der sehr bekannte Schlagzeuger für sehr bekannte Schlagzeuger gearbeitet hat. Das ist aber schon sehr, sehr lange her. Und den habe ich mir mal angeguckt. Der hat mir uns was gezeigt, was ich bis heute noch verfolge. Also es gibt einen Trick. Also man nimmt eine Tom, man macht das Schlagfell ab. Am besten wäre das Resonanzfell. Ist ein bisschen Arbeit, aber auch zum Beispiel nach Lehrbuch einen optimalen Sound zu kriegen. Man klopft auf den Kessel und hört den eigenen Ton des Kessels. Also jeder Ton hat einen eigenen Ton. Das kann ein C, irgendwas sein. Und dieser Ton ist so gesagt der Leitfaden, um halt eine Grundstimmung zu machen. Dann zieht man wieder das Resonanzfell auf oder lässt es drauf. Man muss es nur dämmen, damit man den Ton auch hört. Und nach dem Ton stimmt man erstmal das Resonanzfell. Dann legt man das Schlagfell drauf und stimmt das dann auch ungefähr in der Höhe. Und dann merkt man, dann hat die Tom so gesagt, den exakten, die Fälle haben den exakten Punkt des, der Schwingung der Tom erreicht. Dann haben die meisten einen relativ geraden Ton. Dann machen die Dö. Und Geschmackssache, viele wollen natürlich dieses Dö haben. Das kriegt man, indem zum Beispiel, dass man das Resonanzfeld zum Beispiel wieder ein bisschen tiefer stimmt. Das ist so die, ich sag mal, so die nach Lehrbuch. Ich stimme schon seit meinem 8. Lebensjahr und ich habe da so ein Gefühl für. Ich kann das nicht beschreiben. Also ich höre schon an, ich drehe im Endeffekt so lange, bis es klingt.
Ja.
Achte aber darauf, jetzt wieder beim Thema Toms, dass die Toms sollten schon so Quartenquinten haben. Das heißt also da, 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 da. Mhm. Es gibt ja, man soll nicht da, 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 so. Also die Abstände sollen zwischen den Tönen schon Quarten, Quinten haben, je nach Geschmack.
Ja.
Aber ich mach's aus dem Bauch. Also ich verwende da keine Gewichte. Es gibt ja so skurrile Sachen, wo man dann Gewichte drauflegen kann. Und das und jeder, zum Beispiel das über Kreuz und das auf, so gesagt, man klopft dann so die Seiten der Fälle ab. Man hört, das muss dann alles vom Ton her gleich sein. Das Problem ist nur, wenn ich da fünfmal drauf haue, ist der eine die Stimmschraube schon wieder ein bisschen lockerer. Da stimmt die Stimmung auch gar nicht mehr. Mhm. Also man muss das so ein bisschen auf ein Gefühl machen, dass die Tom den richtigen Sound hat halt.
So, jetzt haben wir ein Schlagzeugset gefunden. Wir haben einen Aufnahmeraum gefunden. Wir haben unser Drumset gestimmt. Jetzt müssen wir die Mikrofone aufbauen. Und ich glaube, da geht mal los bei der Kick, oder? Das Einzige, was ich noch weiß von meiner Zeit bei der SAE, ist, als Österreicher muss ich das ja wissen, das Osterei aus Wien, das AKG D112. Das ist so der Klassiker, den man immer wieder hört. Ist der noch aktuell oder mit was arbeitest du? Was hast denn du so meistens für die Bassdrum?
Ja, das ist auch wieder eine Geschmackssache. Also ich kann, wie gesagt, mal sagen, das habe ich auch schon mal bei unserem, ich war ja schon mal bei dir in der Sendung. Es gibt ein Mikrofon, das gilt nach Angaben von vielen Technikern weltweit, auch in Amerika. Das ist das M88TG von Beyerdynamic. Das ist eigentlich ein Gesangsmikrofon. Das ist für mich, für Studio, mein Favorite. Das hat aber einen speziellen Grund, weil viele Bassdrum-Mikrofone haben die Angewohnheit oder das Problem, wenn ich jetzt feste drauf hau, haben die schönen Sound. Ich hau aber leise drauf, ändern die Frequenzen. Das haben viele Mikrofone. Dieses Mikrofon hat das nicht. Also dieses Mikrofon ist wirklich so, ich sag mal von Vergleich, wie heißt nun mal das E-Voice, das was man eigentlich für Broadcast nimmt im Radio?
Electro-Voice RE20?
Genau, dieses große.
Ja, da ein bisschen was gemerkt.
Ja, und das hat so ein bisschen den Charakter, weil früher war das eigentlich in großen Studios das bessere Mikrofon.
Ja.
Aber es ist ein bisschen übernommen worden von dem M88 von Beyerdynamic. Ist aber auch eine Geschmackssache. Es hat halt wirklich für mich, so klingt die Bassdrum. Es hat nicht so viele Bässe, aber das hole ich ja mit dem Subkick wieder rein.
Und das heißt genau was? Subkick? Spannendes Stichwort.
Subkick ist das, das hatten vielleicht schon einige gesehen, das ist diese kleine Snare-Drum, die vor der Bassdrum steht. Das ist so gesagt ein Speaker, den erfunden hat es jemand anders, aber Yamaha zum Beispiel hat das sich so ein bisschen an die Brust genommen und dieses Subkick draus gemacht. Das ist da drin ist ein NS10-Lautsprecher, umfunktionierter, das ist okay. Wirklich so. Und durch diese große Fläche nimmt halt, also im Endeffekt ist der Lautsprecher umfunktioniert worden, der Membran zum Mikrofon. Und durch die große Fläche nimmt er halt viele Bässe auf. Das heißt eigentlich, was da rauskommt, ist eigentlich nur ein
bis runter 20 Hertz, habe ich mal gehört, gehen die Teile.
Genau. Und das ist eigentlich der Ersatz für, früher kannte man ja noch diese, in Studios, diese Teppichschläuche vor der Bassdrum.
Genau, ja.
Dann hat man dann so, weil eine Bassdrum funktioniert im Endeffekt wie eine Bassrutsche. Es passiert so am meisten so vor der Bassdrum, so einen Meter entfernt. Mhm. Und das hat, so hat man früher dann so Zelte aufgebaut, so nannte man das. Und da drin hat man nochmal eine Grenzfläche reingelegt oder irgendein anderes Mikrofon, um die besser aufzufangen. Das braucht man mit diesem Zapkick nicht mehr, weil der direkt am Fell ist und halt wirklich diese ganzen Tiefen nochmal richtig durch diesen großen Membran aufnimmt. Und diese Kombination mit einem schönen Bassdrum-Mikrofon, das muss jetzt nicht unheimlich viel besser haben, ist halt eigentlich eine relativ runde Sache.
Mhm. Das heißt, ich habe mein Subkick-Mikrofon, ich habe zusätzlich sowas wie das Biodynamic M88TG. Wo positioniere ich das Biodynamic?
Relativ mittig. Man kann es auch relativ nah ans Fell machen. Das ist aber auch, man muss so ein bisschen rumexperimentieren. Das ist auch natürlich abhängig von der Bassdrum. Und man muss ein bisschen ausprobieren. Aber es ist relativ nah am Fell, mittig.
Auf der Rückseite logischerweise, nicht da, wo du spielst, sondern da, wo der Zuschauer hinschauen würde, der auf einem Drumset steht.
Ja, genau. Also das, der Membran steht auf den. Eigentlich, dass der, wenn ich den Klöppel auf das Fell, da sollte ungefähr das Mikrofon sein.
Mhm. Okay, super. Dann machen wir weiter mit der Snare. Was nimmst denn du gern für die Snare her?
Da nehme ich das TGX 47 von Biodynamic.
Ah ja.
Ich bin so ein bisschen Biodynamic besessen, weil ich mit denen eigentlich sehr gut klarkomme. Und das Mikrofon habe ich durch einen sehr, sehr bekannten Tontechniker mal empfohlen gekriegt. Kann ruhig sagen, das ist Bodo Schulte. Der hat, ich glaube, Rammstein. Ich habe ihn bei Marianne Rosenberg kennengelernt und der sagte, probier mal dieses Mikrofon für die Snare Drum aus. Und ich war direkt verliebt, weil es hat exakt den Sound. Es gibt natürlich, der Standard ist das 47er,
SM57 oder SM58 von Shure.
57, das, ja. Das graue Kleine, genau. Das ist eigentlich das Standard-Snare-Drum-Mikrofon. Ich finde es einen Hauch besser für meinen Geschmack. Und das benutze ich eigentlich immer, das TGX 47 von Biodyn. Ich glaube, das gibt es. Da gibt es einen Nachfolger, der heißt etwas anders.
Okay, ich kenne nur das TGX 47. Wo positionierst du das?
Das an der, ja, am natürlich so zwischen Tom und Hi-Hat zur Snare Drum hin. Jetzt der Winkel würde ich jetzt so 20 nachmachen. Mhm. Aber auch wieder eine Einstellungssache, wie man es haben möchte und wie es am besten funktioniert.
Ja.
Aber ich muss dazu noch was sagen,
ja.
Was ich mache. Ich versuche es mal vorsichtig zu erklären. Das ist auch von einem sehr mega geilen Techniker. Und der hat mir mal gesagt, ich habe mir mittlerweile eine Konstruktion gebaut. Das gibt es so leider nicht. Und zwar ist das ein Dämpfer, weil das Problem beim Aufnehmen von Snare Drum ist meistens, dass über das Snare Drum Mikrofon zu viel Hi-Hat kommt. Man hat ja immer gerne so alles isoliert.
Ja.
Und ich habe dort zwischen, das war vorher bei mir eine alte CD-Hülle, also so ein Viereck, da habe ich mir ein Schaumgummi drauf gemacht und den irgendwie mit so einem Schwanenhalsverlängerung für Mikrofon zwischen Hi-Hat und Snare-Drum-Mikrofon, das so gesagt, das Mikrofon so ein bisschen geschützt wird, wie so ein Lichtschutz zur Hi-Hat hin. Und das funktioniert wirklich. Dann hat man so ein bisschen die Übersprechung von der Hi-Hat nicht so extrem auf dem Snare-Drum-Mikrofon.
Mhm. Mal allgemeine Frage, du positionierst die Mikrofone aus der Erfahrung, dann drückst mal Aufnahme, spielst ein bisschen was ein, hörst dir das an und sagst dann, vielleicht finde ich noch eine bessere Position bei der Snare Drum. Gehst du so vor oder wie gehst du vor, wenn du die Mikrofonpositionen auscheckst?
Wir sind zwar beim Mikrofon, aber der springende Punkt ist, ich glaube, du kannst das Mikrofon positionieren, wie du willst. Es ist immer der Sound von den Trommeln, der ist wichtig.
Mhm.
Es sind vielleicht so Mühs, wenn du die direkt aus Fell macht, also ein bisschen steiler oder ein bisschen Richtung Schlagposition. Aber der ausschlaggebende Punkt ist eigentlich immer das Set.
Ich verstehe.
Wie es gestimmt ist, wie es gedämpft ist, wo sind da noch irgendwelche Übersprechungen. Es gibt ja auch so diese Klangfarbe zwischen Schlagzeug. Man hat, wenn man Drummer ist, kennt man zum Beispiel das Problem, ich hau auf die Tom und die Snare Drum rasselt mit. Mhm. Weil die jetzt irgendwo in der Frequenz ist von der Snare Drum. Da braucht man aber nur ein bisschen umstimmen, dass man auf das, aus der Frequenz der Snare Drum kommt, dann raschelt die nicht mehr mit, umgekehrt genauso. Wenn ich auf die Snare Drum hau und die erwischt gerade die Frequenz vom, von der Tom, dann muss man halt, was ich einfach damit sagen will, ist, dass die Stimmung muss eigentlich perfekt sein. Und das ist eigentlich so das Wichtigste. Die Mikrofonierung, Positionierung, ja, da sollte man schon drauf achten, aber die ist ja meistens immer generell Standard.
Mhm. Jetzt kommen wir zu den Toms. Was nimmst du denn da gern für ein Mikrofon?
Da schwanke ich immer zwischen auch wieder Beyer Dynamic, das sind diese TG D58 Toms oder die TG D57 mit Schwanenhals. Oder die Sennheiser, und zwar die E604.
Okay.
Das jetzt wird wahrscheinlich, wenn das ein Tontechniker gehört, der schon sehr viel Erfahrung hat, wird natürlich sagen, um Gottes Willen, das sind ja eigentlich Live-Mikrofone.
Ja.
Aber meinen Geschmack treffen die voll, weil die zum Beispiel die Sennheiser E604, die haben so gut wie keine Übersprechung. Deswegen nehme ich die oft, weil das Problem auch wieder wie bei Snare-Drum Hi-Hat ist das Problem bei Toms, die Becken. Die Becken sehr gerne mal mit über die Tom-Mikrofone. Und da zum Beispiel alter Hase bei Studiotechniker ist natürlich das Sennheiser 421. Und das vom Sound klingen die erstmal alle anders, aber die haben zum Beispiel sehr viele Übersprechungen.
Das ist MD421, oder? Von Sennheiser.
Das heißt irgendwie, ich kenne das Rasierapparat, den man so kennt.
Mm, genau.
Und die haben zum Beispiel Übersprechungen, was ich persönlich nicht gerne mag, weil da habe ich dann nicht so eine extreme Kontrolle, was ich jetzt leiser und lauter mache.
Ja.
Das nehme ich bei Toms. Dazu muss ich sagen, die Beyer Dynamic zum Beispiel, das auch Live-Mikrofone eigentlich sind, aber die haben richtig schönen, knackigen Tom-Sound.
Mhm.
Und deswegen nehme ich die gerne. Und die haben zwar ein paar Übersprechungen mehr als die Sennheiser, aber da gefällt mir der Sound dann auch wieder sehr gut.
Super spannend, ja. Mikrofonposition, ähnlich wie bei der Snare, oder? Von oben auf jeden Fall.
Ja, wenn ich jetzt die Beyer nehme, da hat man nicht jetzt viel Möglichkeiten. Da kann man entweder nur weiter weg oder näher ran. Aber, muss ich dazu sagen, weil ich die auch live nehme, da ist wirklich, sobald man die einen halben Zentimeter verändert, verändern die wirklich den Sound.
Mhm.
Also da muss man so ein bisschen reinhören. Wenn man zum Beispiel mit dem den Schwanenhals arbeitet und geht dann so ein bisschen mehr in die Mitte des Felles, also so weit wie es geht, hat man unfassbar viele Bässe,
ja,
die manchmal nicht gut sind. Deswegen achte ich darauf, dass die so von der Position nicht direkt aufs Fell gehen, sondern so am, knapp am Rand von dem Spannring.
Mhm. So, dann kommen wir doch mal zur Hi-Hat. Mit was arbeitest du da gerne?
Ja, da gibt es auch die Beyer Dynamic-Variante. Das sind das MC950.
MC950, okay.
Ja, aber das ist auch wieder eine reine Geschmackssache. Das ist auch, ich hätte zum Beispiel gerne ein AKG-Stäbchen. Das ist aber auch wieder eine Sache, was für Musik mache ich? Weil die MC500 sind halt vom Sound schon sehr fein. Also so haben schöne Höhen. Manchmal will man aber so ein bisschen krächzender halt haben. Da kann ich auch einen Tipp geben. Da kann man zum Beispiel ein SM57 nehmen.
Mhm.
Was eigentlich kein Hi-Hat-Mikrofon ist, aber benutzen viele, weil das halt dieses, wie soll ich sagen, es klingt dann so ein bisschen böser. Es kracht so ein bisschen mehr.
Ja.
Aber ist halt natürlich eine Geschmackssache, passt zum Song.
Mhm. Ja, und jetzt kommen wir wahrscheinlich zum wichtigsten Punkt, die sogenannten Overheads. Für die, die vielleicht nicht so genau wissen, was das bedeutet. Wir haben jetzt bisher nur geredet von sogenannten Stützmikrofonen, also Mikrofone, die eine einzelne Trommel abmikrofonieren. Aber dass die Zentrale mal für das gesamte Schlagzeug, damit es auch räumlich klingt, ist ein sogenanntes Overhead-Mikrofon, also ein Stereo-Mikrofon. Es können zwei Monomikrofone sein oder manche nutzen dann manchmal auch so ein Stereo-Mikrofon, mit dem man den Schlagzeugraum einmal räumlich aufnimmt als Hauptmikrofon eigentlich.
Ja, da muss ich ein bisschen korrigieren.
Sehr gerne.
Overheads sind eigentlich nur für die Becken da, nicht für den Raum. Mhm. Weil die hast du noch extra. Und da kenne ich einen bekannten Produzenten, John Coffrey. Das ist der Produzent von den Toten Hosen. Der auch aus England kommt der. Und da ist zum Beispiel ganz böse hergegangen. Kann ich mir natürlich nicht leisten. Da hat zum Beispiel für jedes Becken ein U87 genommen. Und das genau drauf positioniert. Also wirklich jedes Becken einzeln abgenommen. Ist natürlich eine Kostenfrage, weil wer kann sich schon 5, 6 U87 leisten?
Ja.
Dann nimmt man dann halt die Standardvariante. Man hat halt über dem Set halt Overhead-Mikrofone, um die Becken dann abzunehmen.
Aber du hast mich jetzt korrigiert, das ist gut so. Die Overheads sind eigentlich, um die Becken abzunehmen. Und gibt es da nochmal ein anderes Stereo-Mikrofon zusätzlich?
Ja, ja, da gibt es mehrere. Also ich benutze mehrere.
Okay, wie würden wir die dann nennen?
Also ich habe zum Beispiel, für mich Standard ist der Monoraum. Der Monoraum, das ist, ich stelle mir immer ein Großmembran hinter meinem Set, was so gesagt über mein Schlagzeug schwebt. Das habe ich mit so einem langen Schwanenhals von einem Mikrofon. Und der nimmt so das Schlagzeug von oben ab. Dieser Monoraum ist eigentlich so für Texturen gedacht. Mhm. Dass, wenn ich eine Anekdote erzählen darf, wo ich das her habe.
Ja, unbedingt.
Ich habe ja bei Sascha getrommelt und habe dann zeitlang auch im Studio bei denen in Werl gespielt. Und die haben sich immer etwas geleistet. Einen Tontechniker aus England, aus London, der auch sehr bekannt war. Ich habe den Namen nicht mehr im Kopf. Es war auf jeden Fall eine Koryphäe. Und er kam ins Studio, wir haben alles aufgebaut und die hatten zwar einen Techniker da, der aber auch wieder so ein bisschen nach Lehrbuch arbeitete und kam dann ganz entsetzt rein. Ich habe keine Ahnung, was der Typ da jetzt macht. Der baut da jetzt ein U87 hinter deinem Schlagzeug auf und jagt da durch einen Kompressor und verzartet das total. Das geht doch nicht. Und wir so alle, und ich so, lass ihn doch. Ja, und wir waren alle überrascht, was der da macht. Baute halt dieses Mikrofon hinter dem Set auf, jagte das aber in eine Analog. Kompressor rein, verzerrte die Kiste komplett, also eigentlich wie man es nicht machen sollte, stand dann, während wir dann das Schlagzeug aufgenommen haben, alles lächelnd vor dem Pult und zog dann so ganz leicht diesen verzerrten, komprimierten Monoraum hoch. Mhm. Und auf einmal ging die Sonne auf. Das ist so gesagt, das ist so ein Effekte-Mikrofon, weil manchmal braucht so ein Schlagzeug ein bisschen Schmutz. Mhm. Und das kann man damit erreichen. Man kann mit dem Monoraum, da kann man den so komprimieren, dass der nur noch rumklackert. Man kann den so verändern, man kann da so richtig so eine Distortion drauf machen, dass der richtig so am Krachen ist. Wenn man das darunter leicht setzt, dann merkt man plötzlich, oh, das wird aber schön lebendig. Das ist so für mich einer der wichtigsten Mikrofone am Set. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch die Raummikrofone, die dann wirklich so ein bisschen weiter weg sind. Da muss man natürlich auch gucken.
Wie weit weg kann das so sein?
Genau, aber relativ weit auseinander. So nimmt man dann die Räumlichkeiten auf, die man in großen Räumen zum Beispiel gerne hat. Bei mir funktionieren die ganz gut, aber die machen halt dann noch so einen leichten, so eine Rundung halt mit rein.
Und, aber welchen Abstand würdest du sagen in etwa haben die?
Bei mir so weit wie es geht. Das sind so, ich sag mal so 3 Meter, 2,5 Meter. Mhm. Zum Set.
Cool. Ja, jetzt haben wir unser Drumset abmikrofoniert und jetzt geht's ja auch drum, dass wir diese ganzen Signale, wie viele Mikrofone haben wir jetzt in etwa? Ich gehe es nochmal durch und du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage. Wir haben 2 Mikrofone für die Bassdrum, wir haben 1 für die Snare-Drum, 1 für die Hi-Hat.
Wir haben der Bottom noch vergessen.
Ja, okay, dann holen wir das noch nach und dann fasse ich nochmal zusammen, ja?
Also zur Snare-Drum gehört natürlich auch ein Bottom-Mikrofon, also unten
richtig
drunter. Und da nehme ich zum Beispiel gerne das M201 TG von Yamaha, von Biodynamic, aber da kann man auch einen 57er nehmen und dass das halt diesen Teppich mit aufnimmt. Der ist total wichtig, weil der macht dann nochmal dieses feine Rascheln mit rein. Deswegen, das wären dann im Endeffekt 2 Bassdrums, 2 Snare-Drums.
2 Bassdrums, 2 Snare-Drums, pro Tom eine, also zähle ich jetzt mal 3 Toms, dann sind wir bei 7, die Hi-Hat, 2 Overhead, sind wir bei 10 und jetzt haben wir noch 2 Rooms.
Ja.
Und möglicherweise diesen Monoraum. Richtig? Mhm. Das heißt, wir sind irgendwie bei circa 13 Mikrofonen.
Ja, so klar. Man kann das natürlich noch mehr machen, aber das ist so, jetzt würde ich jetzt nicht sagen, Standard. Also man kann natürlich auch ein bisschen weniger. Man kann die Räume weglassen und so, wenn man wirklich ein trockenes Set haben will.
Ja.
Und, aber ich würde jetzt sagen, so, das ist der für eine qualitativ hochqualitative Drumaufnahme, ist das eigentlich so Standard.
Mhm. Jetzt stellen sich verschiedene Fragen, nämlich: Was macht man mit den ganzen Mikrofonen? Wie mischt man die? Wie viel Kompressoren? Was macht man im EQ? Wie gatet man die so, dass es möglichst wenig Übersprechen gibt? Und was gibt es da vor allen Dingen für Zukunftsperspektiven, hier elektronisch ein bisschen nachzuarbeiten? Dazu gibt es viele spannende Themen noch, und zwar so viel, dass wir daraus eine eigene Folge machen sollten. Lieber Dirk, vielen Dank. Wir unterhalten uns nächstes Mal weiter und schauen mal, wie wir so ein Drumset richtig abmischen und was du da noch für Tricks hast, um die Sounds noch spannender zu machen. Vielen Dank.
Gerne.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.